Und damit begrüße ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Mediennachrichten für den heutigen Mittwoch, den 21. Juni, Tag der Sommersonnenwende und auch damit heute der längste Tag dieses Jahres. Ob das auch für unsere Mediennachrichten eine Extended Version bedeutet, das wird sich zeigen. Dazu bietet sich an dieser Stelle ja auch gleich mal der Blick in die Themen für heute an. Los geht es da mit einem Projekt, das sich die Bundespolizei zusammen mit der Deutschen Bahn und dem BKA als neuesten Streich ausgedacht hat. Bei dem Pilotprojekt sollen verschiedenste Überwachungssysteme an deutschen Bahnhöfen zunächst mal ganz exemplarisch und ohne gültige Rechtsgrundlage ausgetestet werden. Wie die Polizei dafür um Testpersonen werben möchte, die freiwillig durch das Überwachungsaufgebot flanieren sollen und was dabei eigentlich das noch viel bescheuertere ist, das gibt es also heute als Start in den Mediennews.
Be careful of what you say. Be careful in every way. Be careful of what you do. Big Brother is watching you.
Wer sich am häufigsten von intelligenter Videoüberwachung filmen lässt, dem winken jetzt Prämien. Das klingt wie ein schlechter Scherz, soll aber genau so jetzt am Berliner Bahnhof Südkreuz verwirklicht werden. Die Bundespolizei, das BKA und die Deutsche Bahn gleichen dort in einem Versuchslauf Testpersonen mit Datenbanken ab, identifizieren sie und wollen so auffälliges Verhalten erkennen. Ab August soll dieses Projekt zu intelligenter Videoüberwachung starten und dafür wirbt die Bundespolizei nun seit Anfang der Woche um knapp 300 Versuchspersonen, die da den Bahnhof frequentiert durchqueren sollen. Als ich davon gehört habe, habe ich mich ja auch erst mal gefragt, welches Interesse jemand denn bitte daran haben sollte, sich freiwillig umfassend überwachen zu lassen. Außer einer histrionischen Persönlichkeitsstörung ist mir da jetzt aber so spontan gar kein dingfester Grund in den Sinn gekommen. Der Bundespolizei anscheinend schon. Die haben sich nämlich was ganz Besonderes ausgedacht. Die Teilnehmer erhalten am Ende des Projekts einen Gutschein für Amazon im Wert von 25 Euro, wenn sie innerhalb des Projektzeitraums den Testbereich da mindestens an 25 unterschiedlichen Tagen durchschritten haben. An die drei Testpersonen, die an mindestens 30 unterschiedlichen Tagen am häufigsten den Testbereich nutzten, werden als Hauptpreise außerdem, so viel verraten, da die FAQs der Bundespolizei, eine Apple Watch der Serie 2, ein Fitbit Search und eine GoPro Hero Session vergeben. Also endlich reelle Chancen, neben gewinnbekundenen E-Mails aus dem Spam-Ordner und stupiden Fernsehquizfragen solch Luxusgüter sein eigen zu nennen. Denn eigentlich bleibt ja nur zu hoffen, dass bei so einer scheinheiligen Methodik sich nicht mehr als drei Interessenten für das Projekt finden würden. Und mit der neu gewonnenen GoPro könnte man dann ja auch einfach gleich weiter überwachen. Alles im Sinne der Justiz, versteht sich. Wen dieses Angebot also motiviert, der sollte sich am besten täglich in den markierten Bereichen aufhalten, in denen die Bundespolizei unter anderem Systeme zur Gesichtserkennung ausprobiert. Zusätzlich gehört zu diesem Projekt Sicherheitsbahnhof übrigens auffälliges Verhalten zu erkennen, beispielsweise wenn ein unbegleitetes Gepäckstück herumsteht oder ein Bahnhofsbenutzer herumlungert oder Graffitis sprüht. Was haben denn jetzt aber Graffitis mit Sicherheit zu tun? Ich meine, die sind zwar aus der Sicht der Deutschen Bahn nicht wünschenswert, sie gefährden aber auch nicht Leib und Leben anderer Passagiere. Das zeigt doch nur, dass die Technik, die die Bahnhöfe sicherer machen soll, hier auch genutzt wird, um auf andere Delikte umzuleiten. Delikte, die einen derartigen Eingriff in die Privatsphäre der Passanten allerdings nicht rechtfertigen können. Und dafür hagelt es zu Recht Kritik. Zu nennen wäre da die Berliner Datenschutzbeauftragte Maja Smolcik. Die wies bereits im Februar darauf hin, dass es nach der EU-Datenschutzgrundverordnung verboten ist, Menschen mittels ihrer biometrischen Daten zu identifizieren. Und auch die Verordnung, die ab 2018 für alle EU-Staaten gelten wird, erlaubt da Ausnahmen nur, wenn die Identifikation aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses erforderlich ist. Diese Formulierung ist zugegebenermaßen etwas sehr schwammig, aber dürfte gerade den Behörden doch klar sein, dass ein Delikt wie Vandalismus hier nicht mit erheblich öffentlichem Interesse greift. Und noch etwas sollte stutzig machen. Im Verlauf der Versuche ist vorgesehen, die Testperson mit einem Transponder auszustatten. Über diesen soll dann ausgewertet werden, wie häufig das System die Person richtig identifiziert oder aber übersieht. Damit das System da eine Chance hat, müssen zunächst von den Beteiligten zusätzliche Testbilder angefertigt werden, die in einer Testdatenbank abgelegt und dort für ein Jahr gespeichert werden. Dem Ganzen steht dann auch eine fahndungsmäßige Überprüfung durch die Bundespolizei voran. Also schon bevor die Überwachungssession startet, haben die Teilnehmer schon grundrechtsmäßig blank gezogen. Wo wir dann auch schon bei den Rechten wären. Denn eine wirkliche Rechtsgrundlage gibt es dabei nämlich gar nicht. Etwas Ähnliches wie einer Rechtsgrundlage sieht man von Behördenseite aber darin, dass die Personen sich ja freiwillig an dem Projekt beteiligen und damit auch der Verwendung ihrer persönlichen Daten im Testzeitraum zustimmen. Das würde vertraglich sogar an dieser Stelle gedeckt, zumindest für diesen Scheinbetrieb. Denn wie es dabei möglicherweise nach den Versuchen folgenden Realbetrieb funktionieren würde, die direkte Zustimmung der Passanten zu umgehen, das verrät die Bundespolizei noch nicht. Die wissenschaftlichen Dienste des Bundestags bezweifeln aber, dass die bisherigen gesetzlichen Regelungen zur Überwachung, Videoüberwachung das zulassen würden. Trotzdem wird wie geplant versucht, denn Versuch macht klug. Das weiß man ja.
You'll vanish into the blue. Big Brother is watching you. Big Brother is watching you. Big Brother is watching you. Big Brother is watching you.
Und mal ganz abgesehen von den Verstößen gegen die Persönlichkeitsrechte der Einzelnen, bleibt da stark zu bezweifeln, ob mehr oder eine intelligente Videoüberwachung Bahnhöfe sicherer machen können. Denn das Ziel, mögliche Terroristen dadurch abzuhalten, scheint aus meiner Sicht wenig erfolgbringend. Nicht umsonst suchen Terroristen die öffentliche Aufmerksamkeit, um ihre Botschaften möglichst weit zu verbreiten. Notfalls dann eben auch vor ein, zwei Überwachungskameras mehr. Die Botschaft an die Öffentlichkeit sollte also nicht die sein, dass sie sich nur durch Absprechen ihrer Rechte in Sicherheit wiegen darf. Und auch nicht, dass eine Apple Watch dazu motivieren sollte, sich auf die Abschussliste des BKA setzen zu lassen. Wir kommen als nächstes zu einem Gesetzentwurf, der nicht nur vor einiger Zeit auch schon hier in den Mediennachrichten immens diskutiert, sondern auch bei der kürzlich dazu stattgefundenen Anhörung im Bundestag scharf kritisiert wurde. Die Rede ist vom Netzdurchsuchungsgesetz gegen Hasskommentare im Internet. Im März wurde dieses vom Bundesjustizministerium in einem Gesetzesentwurf vorgestellt, der sich vor allem gegen Fake News und Hate Speech richten soll. Wir hatten dazu mit Volker Tripp gesprochen. Volker Tripp ist politischer Geschäftsführer der digitalen Wirtschaft und diese will eine offene digitale Gesellschaft erhalten und mitgestalten. Tripp erklärte uns damals den Gesetzesentwurf ungefähr so.
Nun, der Gesetzentwurf sieht vor, dass sozialen Netzwerken sehr hohe Bußgelder, nämlich bis zu 50 Millionen Euro, drohen, wenn sie bestimmte Inhalte nicht innerhalb einer kurzen Frist entfernen. Zum einen geht es um offensichtlich rechtswidrige Inhalte, die innerhalb von 24 Stunden entfernt werden müssen. Zum anderen geht es um sonstige rechtswidrige Inhalte, die dann in 7 Tagen entfernt werden müssen. Jetzt haben also Social-Media-Unternehmen das Problem, dass sie beurteilen müssen, wann irgendwelche Inhalte, die bei ihnen veröffentlicht wurden, offensichtlich rechtswidrig sind. Das definiert der Entwurf nämlich nicht. So, und um nicht in die Gefahr zu kommen, so ein Bußgeld verhängt zu bekommen, dürften die wahrscheinlich eine sehr rigide Löschpraxis an den Tag legen. Also sprich, im Zweifel werden die Social-Media-Unternehmen lieber Inhalte löschen, als sie dort stehen zu lassen, um eben Bußgeldern zu entgehen.
Die allgemeine Kritik an dem Entwurf ist vor allem, dass soziale Netzwerke wie beispielsweise Facebook bei Durchsetzung des Entwurfs zum Ermittler, Richter und Henker über die Meinungsfreiheit werden könnten. Auch dazu bezieht sich die Kritik von Volker Tripp.
Prüflast, ob hier eine Straftat vorliegt oder nicht, wird damit ausgelagert auf die Social-Media-Unternehmen. Und eigentlich ist das ja die Aufgabe von Staatsanwaltschaften und von Gerichten, das zu beurteilen. Und genau deswegen liegt ja eine Privatisierung der Rechtsdurchsetzung vor.
Schon jetzt würde das Löschen in Eigenregie durch soziale Netzwerke dazu führen, dass immer wieder auch Beiträge von Journalisten gelöscht würden, obwohl Facebook, Twitter und Co. für diese zu immer wichtigeren Plattformen werden. Die Große Koalition wolle daher nun lieber die private Rechtsdurchsetzung verschärfen, anstatt die Löschpraktiken der Unternehmen stärker an rechtsstaatliche Verfahren zu binden. Außerdem sei das Gesetz selbst zu vage formuliert und wälze die Staatsaufgaben auf private Unternehmen ab. Dieser Ansicht ist doch Facebook. Das Unternehmen lehnt das Gesetz als verfassungswidrig ab. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hatte die kritischen Stimmen zum Gesetz angeführt. Die Organisation will, dass in der nächsten Legislaturperiode ein grundlegend neuer Anlauf unternommen wird. Außerdem fordert die Organisation eine Einbeziehung der Zivilgesellschaft und eine bessere Datengrundlage zur Begründung dieses Gesetzes. auch Juristen halten das Gesetz in seiner aktuellen Vorlage für rechtswidrig. Zu dieser Einschätzung führt unter anderem auch die Begründung zum Entwurf. Denn Ende Mai war bekannt geworden, dass Justizminister Maas nur für volksverhetzende Inhalte eine Studie angeführt hatte, die als Begründung zum Entwurf galt und die da eine mangelhafte Löschpraxis von Facebook dokumentierte. Das Gesetz deckt wohl aber einen ganzen Katalog von 22 Straftaten wie Beleidigung, Gewaltdarstellung und strafbaren Falschnachrichten ab. Bevor es aber zu einem gesetzlichen Vorgehen kommen kann, müssten eigentlich auch hierzu Studien angeführt werden, um zu zeigen, dass eine Regulierung auch in diesen Fällen notwendig ist. Deshalb soll das Gesetz in einer zweiten Lesung im Parlament behandelt werden. Und zwar soll das Ganze heute geschehen. Viel Zeit zur Verabschiedung vor der Sommerpause bleibt da allerdings auch nicht mehr, denn am 30. Juni findet die letzte Sitzung des Bundestages statt. Und Maas will das Gesetz eigentlich noch in dieser Legislaturperiode verabschieden. Da wird sich dann ja heute zeigen, wie ambitioniert dieses Vorhaben von ihm ist und wie die Große Koalition über das Ganze entscheidet. Die Union zumindest hatte auch gestern schon zugesagt, ihr Mögliches zu tun, um den Entwurf doch irgendwie noch in seiner Form durchzusetzen. Was sich aber in der Diskussion um das Netzdurchsuchungsgesetz auch ergibt, ist die Frage, was die steigende Verbreitung gefährlicher Inhalte im Netz mit sich bringt. Einen Gedanken dazu hat auch Volker Tripp.
Wenn es tatsächlich mehr Hass im Netz gibt, dann muss man sich doch tatsächlich die Frage stellen, woher kommt das? Was ist die Ursache?
Umso wichtiger ist es also, nicht nur neue Gesetze zu entwerfen, sondern sich auch als Regierung oder Netzwerk die Frage zu stellen, wie Hass sich immer mehr im Netz verbreiten kann. Durch Einschränkungen wird diesem Thema aus dem Weg gegangen. Dabei wäre es viel besser, in der Gesellschaft nach den Ursprüngen dieser Problematik zu suchen. Soziale Netzwerke sollten sich bewusst mit ihrer Reichweite gegen die Verbreitung solcher Inhalte einsetzen. Außerdem ist es nötig, ein Bewusstsein für eben diese Reichweite zu schaffen und Unternehmen wie Facebook für ihre Rolle als politisches Instrument zu sensibilisieren. In den letzten Wochen kursierten im Netz vermehrt Beiträge über die Verhinderung der Ausstrahlung einer Dokumentation über Antisemitismus durch Arte. Warum ist die Dokumentation abgelehnt worden? Was ist in den letzten Wochen passiert? Und was ist kritisch an der heute stattfindenden Ausstrahlung im Ersten zu sehen? Nicht nur ich soll hier heute in den Medien-News zu hören sein, denn Jolande aus der Redaktion, die hat sich genau mit diesen Fragen zum Thema beschäftigt und sprach dazu auch mit Joachim Schröder, dem Produzenten der Dokumentation Auserwählt und ausgegrenzt Judenhass in Europa.
Im Mai verlautete ein Artikel von Götz Ali in der Berliner Zeitung, dass Arte eine Dokumentation über Antisemitismus in Europa nicht senden wollen würde. Die Doku Auserwählt und ausgegrenzt, der Hass auf Juden in Europa, entstand unter einem bestätigten Projekt durch Arte mit Preview Productions und dem Produzenten Joachim Schröder. In der Dokumentation wird reflektiert und vor Ort in Israel und im Gazastreifen über die aktuelle Situation, aber auch die historischen Hintergründe von Antisemitismus in Europa aufgeklärt. Die Schwerpunkte liegen dabei vor allem in Frankreich und Deutschland. Die Professorin Monika Schwarz-Friesel arbeitete mit dem Produktionsteam zusammen und erläutert Antisemitismus wie folgt.
Der Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Antisemitismus bedeutet in Kurzform jede Sonderbehandlung von Juden, weil sie Juden sind. Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein. Es zeigt sich die Tendenz, aktuellen Antisemitismus in seiner besonders häufigen Manifestationsvariante des Anti-Israelismus zu leugnen, zu bagatellisieren oder semantisch als legitime Kritik umzudeuten.
In der Dokumentation wird genau diesem Antisemitismus nachgegangen. Doch warum verhinderten Arte und der WDR bisher die Ausstrahlung? Das Doku-Projekt Antisemitismus in Europa wurde immerhin bereits im April 2015 durch Arte bestätigt. Seit 2016 weigert sich Arte jedoch, die Dokumentation auszustrahlen. Dem Film soll es an Ausgewogenheit fehlen und er sei nicht multiperspektivisch. Der Produzent Joachim Schröder sieht darin vor allem die Angst der französischen Programmdirektion.
Ich gehe davon aus, obwohl ich es nicht verstehe, aber so wird mir das zugetragen, von mehreren Seiten, ob von Leuten in Frankreich oder auch von der Sabine Rollberg beim WDR, dass Frankreich hier unverständlicherweise Angst hat. Angst hat, diesen Film zu senden in einem anscheinend Klima, wo das, was wir sagen und auch nachweisen und wie ich finde eigentlich auch völlig okay und völlig letztlich auch völlig fair, dass man Angst hat, diese Wahrheiten zuzulassen, weil man sich bereits Tendenzen in der Gesellschaft, in Frankreich vorhanden sind, man Angst hat, das offen zu sagen, geschweige denn zu senden mit dem Label Arte.
Nach einer Anfrage durch Radio Korax an Arte erklärte der Sender in einer E-Mail, dass sie nach Lieferung des Films feststellen mussten, dass die fertiggestellte Fassung nicht dem von der Programmkonferenz genehmigten Projekt entspreche. Ein Film über Antisemitismus solle in Auftrag gegeben worden sein. Dieses zentrale Thema solle jedoch nur sehr partiell behandelt worden sein. Und demnach habe der Programmdirektor als Vorsitzender der Programmkonferenz gemäß den Arte-Regularien die Ausstrahlung abgelehnt. Gegenüber Joachim Schröder äußerte sich Arte ebenfalls.
Ich müsse verstehen, dass dies für Frankreich ein sensibles Thema sei. Schließlich sei Arte Frankreich eingezwängt zwischen islamischer Lobby und jüdischer Lobby. Ich habe darauf nichts gesagt. Ich habe sozusagen einfach nur etwas müde gelächelt und das einfach selbst hingenommen, weil ich wusste, das ist ein sehr schwieriger Prozess. Im zweiten Satz sagte er, deswegen müsse dieser Film ergebnisoffen sein. Ich habe so richtig zwar bis heute keine Ahnung, was er damit meint. Ich tue mir da sehr schwer, wie man das ergebnisoffen darstellen soll.
In den letzten Wochen bekam die Verhinderung der Ausstrahlung immer mehr öffentliche Pressestimmen. In einem Online-Artikel der Zeitung Die Welt lautete es, dass es Zeit werde, dieses unwürdige Lavieren zu beenden und der Öffentlichkeit endlich zu ermöglichen, sich selbst ein Bild von diesem wichtigen Film zu machen. Und auch die überregionale Boulevardzeitschrift Bild griff das Thema auf. In riesigen Lettern titelte die Zeitung online, dass Bild die Doku zeige, die Arte nicht senden wolle. Und so geschah es auch. Für 24 Stunden war die Dokumentation Auserwählt und ausgegrenzt, der Hass auf Juden in Europa online. Mittlerweile findet man sie auf verschiedenen YouTube-Kanälen. Das letzte Pressestatement von Arte verlautet, dass der Sender zur Kenntnis genommen habe, dass Bild.de die Dokumentation in eigener Verantwortung online gestellt habe. Auch wenn diese Vorhergehensweise befremdlich sei, habe Arte keinen Einwand, dass die Öffentlichkeit sich ein eigenes Urteil über den Film bilden kann. Auch wenn die Doku nun sichtbar für die Menschen ist, ist das keine Lösung. Das Produktionsteam forderte nun in einem Pressetext Arte und dem WDR erneut dazu auf, dass sie unverzüglich für die Sendung ihres Filmes Sorge zu tragen haben. Außerdem erläuterten sie konkret, dass die Doku kein Tagesschau-Nachrichtenbeitrag sei, der Objektivität vorgaukeln soll. Dem Vorwurf durch den Spiegel, dass im Film ausnahmslos alle Araber provokante Fragen orientalisch weggrinsen würden oder unkommentiert entsetzlichen Quark von sich geben würden, stellt sich Preview Production entgegen. So lautet es im Pressetext, dass gerade alle antisemitischen Äußerungen mit einer Ausnahme von Deutschen, Franzosen und Schweizern kommen würden. Doch ganz abgesehen davon, von wem welche Aussagen stammen, ist es mehr als streitwürdig, einen gut recherchierten, reflektierten Film über dieses mehr als wichtige Thema nicht zu zeigen. Auch Joachim Schröder sieht das wirkliche Risiko der Ausstrahlung nicht.
Ich habe zwar immer noch nicht ganz verstanden, was man bei der Ausstrahlung dieses Films jetzt wirklich riskieren würde, aber anscheinend wird das so wahrgenommen.
Durch die in den letzten Wochen gewonnene Öffentlichkeit der Auseinandersetzung des Produktionsteams und Arte und dem WDR stehen die Sender nun scharf in der Kritik. Auch der Zentralrat der Juden in Deutschland äußerte ein Unverständnis. Die bisherige Resonanz zeigt deutlich, dass die Dokumentation mehr als wichtig für die heutige Gesellschaft ist. Man soll und darf eine Dokumentation, die gezielt über die heutigen Zusammenhänge von Antisemitismus in Europa aufklärt, nicht zurückhalten. Die Tabuisierung des Filmes versteht Joachim Schröder nicht und sagt:
Wir haben uns in den 90 Minuten dafür entschieden und ein Schwerpunkt natürlich, weil das ist ja auch das Sendegebiet und Deutschland, Frankreich, um den Versuch zu unternehmen, diese Ressentiments zu entkräften, die da draußen sind, und war uns relativ schnell klar, es hilft nichts, da muss man sich vor Ort angucken und vor Ort hinterfragen und sicherlich auch mal den einen oder anderen Israeli zu Wort kommen lassen. Wenn das schon ein Tabu ist, dann frage ich mich, wo wir eigentlich leben.
Nun reagiert das deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen auf die Problematik. Im Ersten wird heute, 22.15 Uhr, die Dokumentation Auserwählt und ausgegrenzt, der Hass auf Juden in Europa, gezeigt. Im Programmtext schreibt die ARD, dass die Dokumentation nach der Ablehnung durch Arte nochmals intensiv durch den WDR geprüft wurde. Dabei sollen journalistisch-handwerkliche Mängel festgestellt worden sein. So enthalte der Film Tatsachenbehauptungen, für die es nach jetzigem Kenntnisstand des WDR keine ausreichenden Belege gebe. Betroffene seien mit den im Film gegen sie erhobenen Vorwürfen nicht konfrontiert worden. Das aber gehöre zu den Standards der journalistischen Arbeit. Darüber hinaus seien Persönlichkeitsrechte verletzt worden. Um sich mit dieser Kritik auseinanderzusetzen, findet im Anschluss an die Dokumentation eine Diskussionsrunde bei Maischberger statt. Die Mängel der Dokumentation werden dabei im Verlauf des Abends thematisiert und kommentiert. Programmdirektor des Ersten Deutschen Fernsehen, Volker Herres, sagt:
Ich halte es für richtig, die umstrittene Dokumentation jetzt einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Auch und trotz ihrer handwerklichen Mängel. Nur so kann sich das Fernsehpublikum ein eigenes Bild machen. Die ja längst stattfindende öffentliche Diskussion bekommt so eine Grundlage, auf der sich jeder sein eigenes Urteil bilden kann. Im Anschluss an die Dokumentation wird auch die Gesprächsrunde bei Sandra Maischberger das Thema aufgreifen.
Kritisch anzumerken ist dabei aber vor allem, dass sich die Diskussionsrunde im Anschluss nicht mit der Thematik des dargestellten Antisemitismus auseinandersetzt, sondern das Augenmerk vornehmend auf die Qualitätsstandards dieser Dokumentation richtet. Auch das Infoportal Friedensdemo Watch sieht die Einordnung der Gesprächsrunde zur Doku kritisch. Zu befürchten sei seiner Meinung nach, dass es in der Diskussionsrunde vor allem darum gehen wird, Kritik am Antisemitismus zu delegitimieren. Florian Markel von MENA Watch meint, dass offenbar auch bei Arte doppelte Qualitätsstandards gelten, je nachdem, wie angenehm oder unangenehm den Verantwortlichen des Senders diese oder jene Haltung sei.
Selbst wenn man ihre Einwände, die ich nicht teile, akzeptiert, so würde die Nichtausstrahlung des Filmes nur dann verständlicher, wenn Arte und der WDR an ihr sonstiges Programm ähnlich strenge Qualitätsstandards anlegten. Denn freilich hätten sie auch Abstand davon nehmen müssen, jemals einen der Dokumentarfilme von Michael Moore zu zeigen, die allesamt polemisch, einseitig, verzerrend, irreführend und manipulativ sind, um nur einige der möglichen Einwände zu nennen. Und wenn speziell von Arte die Rede ist, so darf nicht übersehen werden, dass der Sender sich kaum um Qualitätsstandards kümmert, wenn es um die zahlreichen anti-israelischen Machwerke geht, die dort regelmäßig zu sehen sind.
Arte will die Doku Auserwählt und ausgegrenzt, der Hass auf Juden in Europa, nach wie vor nicht zeigen. Abzuwarten bleibt nun die Resonanz auf die Doku im Ersten, die dort 22.15 Uhr gezeigt wird und wie sich die Diskussionsrunde danach vollzieht. Im Glücksfall wird nicht nur über journalistische Standards fernab der Thematik der Doku, sondern eben auch über die Aktualität und Problematik von Antisemitismus in Europa diskutiert.
Das war hier ein Kommentar von Jolande zur aktuellen Diskussion um die Dokumentation Auserwählt und ausgegrenzt Judenhass in Europa. Und morgen am 22. Juni findet übrigens in der Hasi in der Hafenstraße 7 in Halle ein Debattenabend zum Thema Antisemitismus statt. Die kontrovers diskutierte Dokumentation zum europäischen Antisemitismus ist Thema vieler Threads auf Facebook und Twitter geworden und deshalb holt sich auch die Hasi die Debatte ins Haus. Ab 18.30 Uhr wird dort die Dokumentation gemeinsam angesehen und dann in einem etwas anderen Rahmen als im Ersten konkret über die Doku und ihren Inhalt debattiert. Die Diskussionsrunde wird moderiert und die Einladung ist offen für alle, die Lust haben, vorbeizuschauen. Sex sells. Nacktheit und besonders weibliche Nacktheit ist dementsprechend überall in der Werbung anzutreffen. Doch spärlich bekleidete Frauen auf Werbeplakaten werden von Berliner Politikern schon seit Jahren nicht mehr gern gesehen. Im Jahr 2014 untersagte der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sogar Werbung, die als sexistisch deklariert werden konnte, auf knapp 30 seiner vermieteten Reklameflächen. Und nach ziehen nun auch weitere Bezirke nach. Es soll sogar jetzt ein Verbot sexistischer Werbung in der Großen Koalition verhandelt werden. In der laufenden Neuausschreibung landeseigener Werbeflächen müsse demnach der Ausschluss von sexistischer Werbung und diskriminierenden Inhalten eine harte Vergabebedingung werden. So steht es in der Koalitionsvereinbarung. Aber auch auf privaten Werbeflächen wolle man diskriminierende Werbung durch Einrichtung eines Experten- und Expertinnengremiums prüfen und verhindern. Wir hatten zu diesem Verbot bereits 2014 mit der Abgeordneten und Frauen- und lesbenpolitischen Sprecherin Anja Kopfbinger von den Grünen gesprochen, die eine der Initiatoren für das Verbot in Friedrichshain-Kreuzberg war und die auch mit der Idee einer sogenannten Werbewatch-Group kam.
Wir fordern den Senat auf, eine Werbewatch-Group, eine sogenannte Werbewatch-Group in Berlin einzurichten. Dazu soll der Senat die Erfahrungen und Erkenntnisse der Wiener Werbewatch-Group nutzen. Das ist unser Antrag. Ganz kurz, ganz schlicht und ganz einfach. Dann passiert erstmal nicht, dass die Plakate sofort abgehängt werden, sondern dann kommt ja diese Werbewatch-Group ins Spiel. Und das ist mir ganz wichtig. Es geht nicht um Verbote. Wir sind nicht die Verbotspartei und gerade ich bin schon etwas länger dabei, mich seit 25 Jahren, und ich bin damals zu den Grünen gekommen, weil das die Partei war, die keine Verbote wollte, sondern es gibt da ein Gremium, das auch schlichtet, das sich das ansieht und das anhört und dann auch bewertet. Und wie das eben so ist, jeder Bürger, jede Bürgerin hat ja ein anderes Schamgefühl zum Beispiel. Manche finden bestimmte Werbungen ganz fürchterlich sexistisch und diskriminierend und frauenfeindlich, ausländerfeindlich oder was auch immer, während andere das ja nicht so empfinden. Und deshalb braucht man ein Gremium, das war meine Idee und das gibt es auch schon in dieser Welt, nämlich in Wien und in Graz und in Salzburg, also in Österreich, hat auch eine mittlerweile etwas größere Verbreitung gefunden. Und das ist eine Experten- und Expertinnengruppe, die sich das unter bestimmten Gesichtspunkten anschaut und dann sagt, ja, das stimmt, das ist wirklich, das ist sexistisch, das ist diskriminierend, das ist behindertenfeindlich oder altenfeindlich. Jetzt müssen wir mit dem Werbepartner reden und sagen, was machen wir damit? Haben Sie noch eine andere Werbung? Hängen Sie die ab.
Ähnlich zudem ist auch ein Antrag, den die Linke in die Bezirksverordnetenversammlung in Charlottenburg-Wilmersdorf eingebracht hat. Im Antrag steht unter anderem, das Bezirksamt soll Reklame, die Menschen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer sexuellen Identität herabwürdigt, in allen Werbeverträgen ausschließen. In einem langen Kriterienkatalog listen die Linken dazu auf, wann Werbung unzulässig sein soll. Zum Beispiel, wenn Frauen zwar als schön dargestellt werden, aber zugleich als willensschwach, hysterisch, dumm, unzurechnungsfähig, naiv, ausschließlich emotionsgesteuert und so weiter. Was ist aber eigentlich das Problem an der häufigen Doppelmoral in der Werbung, in der die Frau einerseits zum Sexobjekt deklariert wird, aber auf dem nächsten Billboard an die Waschmaschine gestellt wird, wo sie ihren hausfräulichen Pflichten nachzukommen hat? Das erklärt im Folgenden für alle nochmal Steffi Schmiedl. Die ist Genderforscherin und Gründerin der Organisation Pink Stinks, die sich gegen eben diesen Sexismus in der Werbung einsetzt.
In diesem Verbot geht es eben hauptsächlich um Stereotype, die vermieden werden sollen und Stereotype, die unsere Gesellschaft als solches zurückhalten. Wenn zum Beispiel Frauen immer wieder als Sexualobjekt dargestellt werden oder verfügbar dargestellt werden, werden Männer sehr, sehr oft immer wieder als hart, aktiv, nie weinend und sehr, sehr ja aggressiv dargestellt. Es geht nicht darum, um den coolen Mann, der die Motorsäge hält, sondern Sprüche daneben, die ganz klar diese Maskulinität oder diese Aktion nur Männern zuweisen. Also ob Frauen überhaupt nicht die Fähigkeit hätten, auch eine Motorsäge zu bedienen oder Männer nicht die Fähigkeit hätten, auch mal Gefühle zu zeigen. Ich glaube, dass den Mann als sexualisiertes Objekt gibt es kaum, sehr, sehr selten. Und wenn, trifft es nicht auf ein Stereotyp, das man erkennt und als Diskriminierung als solches empfindet.
Auch Artikel 3 des Grundgesetzes besagt unter anderem, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und niemand wegen seines Geschlechts benachteiligt werden darf. Dementsprechend fängt auch bei Pink Stinks sexistische Werbung an. Der Organisation ist es gelungen, für ihre Belange eine Öffentlichkeit zu schaffen und Sexismus in der Werbung zur Diskussion in der Gesellschaft festzusetzen. So spielen sie mittlerweile auch eine unterstützende Funktion gegenüber dem Deutschen Werberat aus, der aber als kontrollierende Instanz dennoch keine rechtliche Unterstützung gegenüber sexistischen Werbemachern entgegenzusetzen hat. Und noch hat auch die Bezirksverordnetenversammlung zwar nichts beschlossen, aber kann man von einer Mehrheit, die sich für die Anträge zu sexismusbefreiten Werbeflächen einsetzen wird, sehen. Denn sowohl die SPD und auch die Grüne haben ihre Zustimmung signalisiert. CDU und FDP dagegen sehen jedoch die Werbung durch die grundsätzlich garantierte Meinungsfreiheit geschützt und die Politik habe demnach kein Recht, in den freien Werbemarkt einzugreifen. Aber wie groß ist das Problem der sexistischen Werbung überhaupt in Berlin? Der Fraktionschef der Linken, Niklas Schenker, gab zu, dass ihm zumindest momentan gar keine sexistische Werbung in Charlottenburg-Wilmersdorf bekannt sei. Das Ganze könnte man also als präventive Maßnahme betrachten. Immerhin ist im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, dessen Bezirksverordnetensammlung den Beschluss schon seit 2014 durch hat, der Plan aufgegangen. Dort habe man seitdem keine Beschwerden mehr gehört. Dem Beschluss in Friedrichshain-Kreuzberg schloss sich 2015 übrigens auch Pankow an. Die Initiative fordert jetzt alle Senatsverwaltungen dazu auf, mitzuziehen. Als nächstes ist außerdem Berlin-Mitte an der Reihe. Aber ein Problem gibt es bei der Aktion trotzdem noch. Denn ab 2019 werden die Bezirke voraussichtlich nicht mehr selbst für ihre Reklameflächen zuständig sein. Die vom Senat initiierte Neuausschreibung der gesamten Außenwerbung im Raum Berlin sieht nämlich eine Zentralisierung auf Landesebene vor. Das Ziel dabei lautet, die parallelen Abläufe der unterschiedlichen Verträge zu beenden. In Zukunft muss es also vor allem darauf ankommen, wie das von der Koalition angestrebte Verbot sexistischer Werbung umgesetzt wird. Denn bis auf in den Bezirksverordnetenversammlungen der Kieze sei darüber auch noch nicht weiter beraten worden. Und das war's auch schon für heute mit den Mediennachrichten. Die gibt es für euch jeden Dienstag auf Korax in allen tagesaktuellen Magazinen. Und in eben diese will ich jetzt auch wieder abgeben. Am Mikrofon war hier Jenny für euch. Wir hören uns wohl dann bald wieder auf der 95.9. Und bis dahin, ciao, ciao.